ARD. SWR Kultur. Forum.
Kampf dem Behördendschungel. Ist der Sozialstaat reformierbar? Heute mit Eva Röder. Digitaler, einfacher und gerechter soll unser Sozialstaat werden. In einem ersten Schritt hat eine Kommission mit Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen 26 Vorschläge erarbeitet. Das Ziel? Weniger Bürokratie, mehr Zeit für Menschen und Arbeiten soll sich wieder für alle lohnen. Lösen die Vorschläge das ein? Kann die schwarz-rote Koalition noch Mehrheiten für diese Reformvorhaben organisieren? Und wird Arbeitsministerin Baas ihr Versprechen halten können, Leistungen nicht zu kürzen? Darüber diskutieren wir im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Die Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld ist auch dabei. Und Katja Robinson. Sie hat die Professur für rechtliche Grundlagen sozialer Professionen an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin inne. Und Frau Robinson, Sie haben auch 6 Jahre lang das Kölner Sozialamt geleitet. Das heißt, Sie kennen das Gewicht eines überquellenden Leidsordners. Der soll bald Geschichte sein. Sind wir da auf dem richtigen Weg?
Also ich glaube, die vorliegenden Vorschläge sind ein wunderbarer erster Aufschlag, aber sie sind, wie gesagt, ein erster Aufschlag. Das heißt, es gibt noch ganz viel auch im Weiteren zu tun. Wir sehen es ja auch an der Zielmarge. Es geht darum, 2027 diese Vorschläge umzusetzen. Hier sind wir im kurz- und mittelfristigen Denken. Da steckt eine Menge drin, da steckt eine Menge Gutes drin. Da müssen wir auch Risiken im Blick halten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist jetzt ganz wichtig, auch auf die Umsetzung zu fokussieren, auf die Erprobung zu fokussieren, zu schauen, wie können wir die parallelen Entwicklungen, die dringend noch nötig sind, visionär auch nach vorne bringen, damit wir tatsächlich eine Transformation unseres sozialen Für- und Miteinanders hinbekommen, hin in eine neue Zeit für eine digitale Gesellschaft, in der eigentlich isolierte Konzepte keinen Raum mehr haben. Und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Aber das ist ein großartiger erster Aufschlag, mit dem wir loslegen können. Vor allen Dingen auch die großen Gerechtigkeitsfragen miteinander verhandeln.
Ja, hier geht es ja auch um eine Verwaltungsreform. Also darum, jetzt was die Steuerfinanzierung, Sozialleistungen angeht, das alles besser zu organisieren, einfacher zu machen. Nicht darum, welche Leistung ist noch richtig, soll die erhöht oder gesenkt werden, sondern wirklich quasi um die Organisation drumherum, Herr Rock. Wenn es für die Menschen dann leichter wird, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, dann sind das doch alles wunderbare Vorschläge, oder?
Das sind dann wunderbare Vorschläge, wenn genau dieses Ziel erreicht wird. Und mein Respekt vor der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Kommission ist sehr groß, weil sie es geschafft haben, dieses ganz breite, große Thema auf 26 gute Vorschläge zu verdichten, die aber jetzt noch ausformuliert und ausbuchstabiert werden müssen, weil, das hat Frau Robinson eben schon gesagt, da große Gerechtigkeitsfragen dahinter stehen. Das ist wirklich ein erster Schritt und da muss man jetzt weitere Schritte auf genau diesem Weg gehen.
Ja, Frau Weidenfeld, welche Schritte könnten das sein?
Naja, Sie haben es gesagt, es ist eine Verwaltungsreform im Kern. Es gibt nur wenige inhaltliche Weisungen, die da vorgeschlagen werden, zum Beispiel eben bei den Zuverdienstgrenzen und Ähnlichem. Und genau das muss noch kommen. Und das sind am Ende auch die wirklich politischen Themen, über die es dann wahrscheinlich sehr kontroverse Diskussionen geben wird, nämlich die Frage, was brauchen wir noch? Was brauchen wir nicht mehr? Was verhindert, dass Menschen in Arbeit kommen? Und was verhindert, dass Menschen, die nicht arbeiten können, in Würde leben können in diesem Land? Und das sind, glaube ich, die ganz großen Fragen, die im Moment hinter dem ganzen Lob zu dieser Sozialstaatsreform noch verborgen sind und stecken und die am Ende die Koalition und auch die Arbeitsfähigkeit der Koalition belasten werden oder darüber entscheiden werden, ob diese Koalition zu diesen Reformen auch fähig ist.
Mhm. Hier ganz kurz noch, ist ja wichtig auch zu sagen, dass ja ein großer Batzen auch der Kosten, die jetzt auf dem Sozialstaat lasten, gar nicht Teil der Aufgabe der Kommission war. Also hier geht es ja nur um die steuerfinanzierten Leistungen, nicht die Versicherungsleistungen oder beitragsfinanzierte Leistungen wie Rente, Kranken, Pflegeversicherung ist außen vor. Haben eigene Kommissionen, spielen auch heute in der Sendung nur eine Rolle am Rand, aber machen natürlich sehr viel aus. Herr Rock, wenn Sie jetzt mitbekommen, naja, wir müssen jetzt tatsächlich auch vieles vereinfachen, auch für die Menschen, dass sie eben nicht mehr so viele Anträge stellen können, nicht mehr so viel sagen können, kritisieren Sie aber gleichzeitig einen wesentlichen Punkt, der da vorgeschlagen ist, nämlich Wohngeld, Kinderzuschlag und Grundsicherung zusammenzulegen. Warum?
Ich kritisiere das nicht grundsätzlich, aber ich denke, man muss sich der Herausforderung bewusst sein. Und wenn wir uns an die Debatte um die Kindergrundsicherung zurückversetzen, dann wissen wir sehr genau, welche Herausforderung das Zusammenlegen von Leistungen bringt. Das Wohngeld und der Kinderzuschlag sind Leistungen, die ganz wichtig waren, um Menschen, die ein achtbares Einkommen haben, das einen erheblichen Umfang hat, dauerhaft oberhalb der Grundsicherung zu halten. Das war für viele Familien und ist für viele Familien, für ältere Menschen auch sehr, sehr wichtig. Und wenn die sich dann künftig in einem zusammengelegten, zweigleisigen Grundsicherungssystem wiederfinden, dann ist das etwas, was auch politisch einen sehr hohen Erklärungsbedarf braucht. Und da ist im Hintergrund natürlich zusätzlich der Punkt, dass die Grundsicherung sehr stark auch im politischen Diskurs in den vergangenen Monaten nochmal diskreditiert worden ist. Und das bedauere ich sehr, denn das führt zu einer großen Gefahr, dass Menschen sich herabgewürdigt fühlen, wenn sie in die Grundsicherung kommen. Und das darf so nicht sein, um der Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern und Sozialämtern willen, aber vor allem auch um der Menschen willen. Und ein Aspekt kommt im Hinblick auf das politische Erwartungsmanagement ja noch dazu. Die Politik arbeitet mit dem Versprechen, dass die Reformen wirken und möglicherweise dazu beitragen, die Zahl der Grundsicherungsberechtigten dann zu verringern. Wenn man aber sagt, dass Zuverdienste sich mehr lohnen sollen und die sogenannten, Vorsicht, sehr technisches Wort, Transferentzugsraten, also das, was man von seinem Einkommen, was man dazu verdient, behalten kann, wenn man das noch vergrößert, kommen automatisch mehr Menschen auch in das System rein. Und das sind sehr schwierige Fragen, wie man das im Einzelnen auseinanderjustiert. Und da muss man jetzt sehr intensiv dran arbeiten.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil er zwei Seiten beleuchtet, die in Zukunft sehr, sehr problematisch werden. Nämlich erstens wird auf dem Papier in der Statistik die Zahl der Bedürftigen, der Armen zunehmen, weil das ja mit der Zusammenlegung praktisch zwangsläufig ist. Und die Frage, ob man das dann politisch durchhält, da kann man sich wirklich bei der Agenda 2010 von Gerd Schröder mal orientieren und sehen, was da passiert ist, als auf einmal nach den ersten Reformen die Zahl der Arbeitslosen und also der Hartz-IV-Empfänger damals eben so eklatant gestiegen ist. Das war politisch eine irrsinnige Belastung für diese Koalition. Und die Frage eben, ob diese, unsere jetzige Koalition das durchhält, wenn es 2027 dann kommt, ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, finde ich, ist eine ganz, ganz große Frage, die für mich noch nicht beantwortbar ist und die ich aber, glaube ich, zu Recht für problematisch halte. Das Zweite ist die Frage, die Sie, Herr Rock, angesprochen haben. Wenn bisher Nicht-Bürgergeldempfänger oder Grundsicherungsempfänger auf einmal sich in diesem System wiederfinden, obwohl sie Vollzeit arbeiten, obwohl sie zu einem vergleichsweise niedrigen Lohn sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und dann nicht mehr Wohngeld beantragen, sondern in irgendeiner Form grundsicherungsberechtigt sind, das wird für diese Menschen eine irrsinnig problematische Situation werden, weil die sind ja gerade nicht diejenigen, die sich auf die Grundsicherung verlassen und nicht diejenigen, die gemeint sind, wenn wir jetzt teilweise so polemisch über Grundsicherung sprechen. Und wenn die auf einmal in einem System sind, vor dem sie sich bisher haben schützen und bewahren können, weil sie eben Wohngeld oder Kinderzuschlag in Anspruch genommen haben, wird es für diese Beschäftigungsverhältnisse wirklich wahnsinnig schwer.
Frau Robinson, was sagen Sie?
Ausgerechnet diese Bündelung für mich auch, da habe ich zwei Herzen in meiner Brust, weil ich akzeptiere die Bündelung als etwas, als wichtigen Zwischenschritt, weil wir es mit Blick auf noch nicht gelungene Vereinfachung, Vereinheitlichung und vor allen Dingen auch Kooperationsfähigkeit der Systeme momentan scheinbar ja noch nicht anders hinbekommen. Aber eigentlich ist die strukturelle Bündelung, also auch Reformen und Entbürokratisierung immer strukturell anzugehen, aus unserer Sicht der falsche Weg. Weil wir können wunderbar die Leistungen vor Ort bündeln. Das zeigen die Sozialrathäuser in München. Das zeigen die Familienbüros in Hamm. Das heißt, diese Bündelung vor Ort ist eigentlich möglich. Das müssen wir nicht bundeseinheitlich machen. Und Herr Rock hat es so schön beschrieben, da sind wir schon mit der Kindergrundsicherung in der Komplexitätsfalle mit gelandet. ist für mich eigentlich das viel Tragendere jetzt auch in der Sozialstaatsreform, wie sie vorgelegt wird, das große Ziel zu sagen, wir müssen vereinheitlichen, vereinfachen und die Koordinationsfähigkeit der Systeme auch mit Blick auf Datenschutz gestalten. Wir müssen dringend die Grundgesetzänderung hinbekommen, dass wir bundeseinheitlich verbindlich digitalisieren, damit wir vor Ort BürgerInnen orientiert bündeln können. Hier liegt, glaube ich, eigentlich die Musik drin, weil ganz ehrlich, ich brauche doch eine ganz andere Bündelung in den verschiedenen Stadtteilen, je nachdem, ob ich auf dem platten Land bin. Da habe ich vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern eher ein Problem mit Wohnungslosigkeit im Rentenalter, wohingegen in anderen Stadtbezirken tatsächlich die Alleinerziehenden unsere Kernzielgruppe sind. Das heißt, ich kann tatsächlich in der regionalen Selbstverwaltung eigentlich Bündelung viel bürgerinnenorientierter aufsetzen. Dafür muss ich aber eine Digitalisierung haben, die wirklich durch die Systeme durchgeht, mir Entscheidungskompetenzen vor Ort belässt. Aber wir sind momentan regional damit befasst, dass wir Unterlagen prüfen, Einkommen und Vermögen prüfen, selber digitalisieren, also Sozialrechtsexperten hocken da und versuchen zu verstehen, wie digitale Prozesse zu beschreiben sind. Und das ist, glaube ich, da haben wir eine falsche Aufgabenverteilung und das steckt alles mit in der Reform drin. Ich glaube, dass das eigentlich vielmehr ein Thema auch der regionalen Selbstverwaltung ist und zwar auch im Zusammenspiel mit den Sozialversicherungssystemen, weil wir müssen uns über eins klar sein, wir kopieren oder wir spiegeln eigentlich im existenzsichernden Sozialhilfesystem das gesamte Versicherungssystem nochmal. Die Grundsicherung im Alter spiegelt für Bedürftige die Rente, die Hilfen zur Pflege spiegeln für Bedürftige die Pflegeversicherung, die Hilfen zur Gesundheit spiegeln für Bedürftige die Krankenversicherung. Das machen wir alles doppelt und dreifach. Da könnten wir durch Bündelung vor Ort enorme Effizienzgewinne erfahren. Das aber nur, wenn es uns tatsächlich gelingt, visionär mal zu sagen, worum geht es Menschen und wie können wir mit Blick auf inhaltliche Ziele und nicht mit Blick auf Zielgruppen im Gesetz so bündeln, dass wir vereinfachen, vereinheitlichen und vor allen Dingen Kooperation belohnt wird. Und da brauchen wir einen echten Kulturwandel, weil derzeit werde ich belohnt, wenn ich möglichst kostengünstig eigentlich meine Zuständigkeit abgegrenzt habe.
Das sind ja auch die wesentlichen Vorschläge, die genau das erfüllen sollen. Zum einen ein festes, digitales, zentrales Portal, wo alle meine Dokumente liegen, wo alles eingereicht werden kann und ich eben nicht mit 87 Stellen zu tun habe. Und Herr Rock, auch was die Beratung angeht. Also Plan ist ja, dass es nur noch zwei zuständige Behörden gibt. Einmal die Jobcenter für die Menschen, die schon erwerbsfähig sind oder das noch werden können und die anderen, die eben nicht erwerbsfähig sind, für die ist dann das Sozialamt zuständig. Das ist doch wirklich dann tatsächlich der große Wurf, wenn dann Zeit für Beratung bleibt.
Nennen Sie mich einen Utopist, aber ich kann mir sogar noch eine stärkere Bündelung vorstellen. Okay. Und da schließe ich da an, was Frau Rombinson eben auch gesagt hat. Denn was machen wir jetzt? Wir machen zwei verschiedene Ansprechstationen, Sozialamt und Jobcenter. Und der Pfad trennt sich an der Frage, kann man mehr als 3 Stunden am Tag erwerbstätig sein oder nicht?
Dauerhaft und das ist oder nicht, müssen wir
noch da. Ja, das ist im Einzelnen dann sehr schwer abzugrenzen und ich stelle mir auch die Frage, wie ist das in Haushaltskonstellationen, wo man dann beides hat? Und da kommen wir dann jetzt auf die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ich kann mir vorstellen, dass man künftig bei noch mehr Stellen, wenn man das bundeseinheitlich über ein Portal organisieren kann, alles aus einer Hand bekommen kann. Das wäre zumindest mein Fernziel, um dann auch vollends diskriminierungs- und stigmatisierungsfreie soziale Leistungen an den Mann, an die Frau und an die Kinder bringen zu können. Mhm. Das wäre ein wesentliches Ziel und in die Richtung sollte es gehen.
Also eigentlich dezentralisieren, mehr Stellen, die einem alles liefern können.
Also mehr Stellen, die alles liefern können, wie diese Bürgerämter oder Bürgersozialämter an vielen Orten. Weil die Menschen wissen ja nicht vorher, wo bin ich denn richtig aufgehoben. Und nichts ist frustrierender, als wegen Unzuständigkeit dann abgewiesen zu werden. Und da muss man die Probleme vor Ort lösen, weil die älteren Menschen und wer auch immer Rat sucht, der sucht den Rat vor Ort. Da sind die Sozial- und Wohlfahrtsverbände mit ihren Beratungsstrukturen dazwischen geschaltet. Aber was das große auch emanzipatorische Versprechen dabei ist, das will ich auch noch mal betonen, im Moment werden ja Menschen als menschliche Schreibroboter dazwischen geschaltet und müssen Unterschriften leisten, weil man den Datenaustausch nicht hinbekommt. Und das ist in dieser Zeit eine große Absurdität, von der wir uns verabschieden müssen. Und da liegt eine große Chance für Menschen, drin, die im Moment Schwierigkeiten haben, an die Leistungen zu kommen. Wir haben eine Nicht-Inanspruchnahme von 50-60% bei vielen sozialen Leistungen, die eben nicht in Anspruch genommen werden, obwohl die Menschen einen Anspruch hätten.
Ja, bei welcher Leistung ist das besonders auffällig? Können Sie das noch kurz sagen, Herr Rock? Oder die Zahl besonders hoch von Menschen, die einen Anspruch haben, aber ihn einfach nicht wahrnehmen?
Das ist so bei der Nicht-in-Anspruchnahme. Sie haben da keine präzisen statistischen Zahlen. Mhm. Aber beim Wohngeld ist es interessanterweise besonders hoch, weil da die Hemmungen gerade von älteren Menschen auf die Ämter zu gehen hoch sind. Und natürlich ist es bei der Grundsicherung gerade nach dem SGB II, also dem jetzigen Bürgergeld, eine sehr hohe Hemmschwelle wegen der Stigmatisierung. Gerade auch bei der Grundsicherung im Alter, weil viele ältere und erwerbsgeminderte Menschen sich das nicht vorstellen können und wollen, zum Amt zu gehen. In Anführungszeichen.
Ja, und das soll auch bitte in Zukunft so bleiben, Herr Rock. Ich finde, bei allem Lob für Automatisierung und für sozusagen ganz schnell und unkompliziert aus einer Hand, muss der Sozialstaat akzeptieren, dass es Menschen gibt, die es nicht beantragen und die es nicht wollen. Und da bin ich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen im Zweifel, wenn Sie sagen, ältere Menschen machen das nicht aus Scham oder aus Angst vor Stigmatisierung. Vielleicht tun sie es ja auch nicht, weil sie es einfach nicht wollen. Und das, ohne darüber über Gründe zu spekulieren, glaube ich, muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Und das muss auch weiterhin möglich sein, dass man sich den Segnungen des Sozialstaates entzieht, wenn man es aus irgendwelchen Gründen nicht möchte.
Ich glaube, niemand hat von einer Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen gesprochen.
Aber Automatismus heißt natürlich schon auch, dass es einfach so geht dann.
Ja, aber der Automatismus kann ja auch dann immer noch einer sein, dass bestimmte Angebote gemacht werden. Wir kennen aus der Grundrente, da haben wir das in dem Maße schon, da wird dann niemand zwangsbeglückt. Das Wesentliche ist doch, dass man die Freiheit hat, dann wählen zu können und nicht auf der Grundlage von zu hohen bürokratischen Barrieren, auf der Grundlage von fehlenden Informationen oder wegen Stigmatisierung nicht dazu kommt. Das ist doch gerade nicht die Wahlfreiheit, die wir wollen.
Völlig richtig. Die Frage ist, finde ich, eben nur, muss ich begründen, warum ich eine Sozialleistung dann nicht haben möchte? Oder soll ich begründen, warum ich eine beantrage? Und ich halte den zweiten Weg in dem Fall immer für den richtigen.
Was mir nochmal ganz wichtig ist beim Thema Dezentralisieren, dass wir nicht in eine Richtung gehen, die am Ende Verantwortungsdelegation bedeutet und vor allen Dingen auch ein weiteres Auseinanderdriften der Lebensverhältnisse regional. Wir haben heute schon Zustände, dass wir über 500 Bedarfsermittlungsverfahren für Menschen mit Behinderung in Deutschland haben und es mir in Bayern passieren kann, da bin ich noch ausbildungsfähig, da ziehe ich nach Schleswig-Holstein um, dann bin ich es plötzlich nicht mehr. Das darf nicht sein, sondern ich bin ein großer Freund davon, dass wir vereinfachen, vereinheitlichen und zwar bundeseinheitlich und beim Dezentralisieren die Entscheidung mit den BürgerInnen vor Ort Leistungen zu gestalten, weil wir müssen ja auch diese ganzen Leistungen noch mit auf die Straße bringen, seien es Pflegeheime, Kitas, Jugendhilfeeinrichtungen etc. Da bin ich natürlich im Dezentralen, aber bitte im Zusammenspiel mit dem Bund, auch was Digitalisierung angeht. Also da wäre ich ein großer Feind der Dezentralisierung, sondern dass wir einfach insgesamt staatliche System vom Gesetzgeber bis in die Verwaltungseinheit endlich mal sowas wie Qualitätssicherung bringen, die vom Ziel über die Prozesse Strukturen gestaltet und nicht immer von den Strukturen her denken, weil das macht uns unheimlich viel Arbeit und da bin ich völlig bei Herrn Rock. Behörden zusammenlegen macht ganz viel Arbeit erst einmal und was hat es uns am Ende gebracht, weil wir in den Behörden dann auch wieder arbeitsteilig vorgehen.
Kampf dem Behördendschungel, ist der Sozialstaat reformierbar, haben wir das Forum heute genannt, mit mir Eva Röder und Dr. Joachim Rock, dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Katja Robinson ist dabei, Professorin an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und die Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld auch. Und Frau Weidenfeld, ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Aufgabe der Kommission war ja auch zu sagen, naja, arbeiten muss sich wieder für alle lohnen können, weil manchmal dann Zuschüsse, Leistungen, Sozialleistungen verrechnet werden mit Zuverdiensten und am Ende ist sich tatsächlich so wenig übrig bleibt, dass man sich eher wirklich fragt, auch aus fast schon Vernunftgründen, naja, also dafür muss ich jetzt aber auch nicht arbeiten gehen. Ist das damit behoben?
Nee, behoben ist es natürlich nicht. Es ist wieder mal ein Versuch und davon hat es schon viele gegeben. Es ist wieder einmal ein Versuch, auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass Menschen, die in der Grundsicherung sind, sich nicht mit und arbeiten können, sich nicht mit einem Job von 100 Euro begnügen, weil das ist das, was sie im Moment dazu verdienen können, ohne dass eben die Grundsicherung gesenkt wird. Also das meinte Herr Rock eben mit Transferentzugsraten. Mhm. Und dafür zu sorgen, dass Menschen sich eben dafür interessieren, mehr zu arbeiten, also so viel zu arbeiten, wie sie können und dann auch so viel dazu zu verdienen, wie sie können. Und deshalb soll eben diese Entzugsrate steigen, also am Anfang sehr hoch sein und dann später abschmelzen. Also wenn ich mehr verdiene, kann ich auch mehr behalten. Die Frage, da würde ich sagen, da hat Frau Robinson total recht, das ist ein Experiment, ob es dann so gelingt, den vermuteten Missbrauch aus dem System rauszuschieben und dafür zu sorgen, dass Menschen, die arbeiten können, dann auch arbeiten wollen. Und wenn sie einmal arbeiten wollen und arbeiten, dann möglicherweise befähigt werden, dem System ganz zu entkommen, indem sie eben genug verdienen, um sich selber erhalten zu können. Das ist vernünftig, das anzufangen, ist auch ehrlich gesagt einer der wenigen inhaltlichen Vorschläge, die in diesem Grundsatzpapier oder in diesem Reformpapier stehen. Mhm. Auch da würde ich sagen, ganz richtig und wichtig, das anzugehen. Aber es wird natürlich nicht die Schwelle genommen, die es bedeutet, aus dem Bezug in ein komplett selbstständiges Leben zu wachsen. Da müsste dann eben im Steuerrecht doch noch sehr viel gemacht werden, damit eben die Besteuerung später einsetzt oder niedriger einsetzt. Das ist im Moment jedenfalls nicht zu sehen.
Herr Rock, wer mehr arbeitet, mehr verdient, soll weniger verrechnet bekommen und es soll einen Anreiz geben, auch tatsächlich arbeiten zu gehen. Halten Sie das für den richtigen Schritt?
Natürlich, das halte ich für einen richtigen Schritt. Aber wir dürfen uns die Sache auch nur so leicht machen, wie es eben geht und nicht noch leichter. Und ich versuche das mal an einem Beispiel zu exemplifizieren. Yeah. Wir haben mit damals der Hartz-Reform den bewussten Weg gewählt, dass Menschen, die auch sehr eingeschränkt arbeitsfähig sind, trotzdem in das heutige Bürgergeld sollen, auch wenn man nur 3 Stunden am Tag erwerbsfähig sein kann. Wenn so jemand dann mit seiner Leistungsfähigkeit sich nach Kräften engagiert und meinetwegen 400 Euro sich noch zuverdient, dann kann der heute 160 Euro davon behalten. Wenn man die mittleren Werte, die im Kommissionsbericht, eine der wenigen Ausnahmen, dass da konkrete Zahlen genannt werden, wenn man die mittleren Werte dann nimmt, dann sind das künftig nicht 160 Euro, sondern es wären 102,50 Euro. Und da habe ich die Befürchtung, dass viele Menschen, die wirklich auch alles geben, was da noch in ihren Kräften steht, dann sagen, dafür ist mir das bei meiner eingeschränkten Möglichkeit dann doch zu wenig. Und auf der anderen Seite, wir oben bei den Transferentzugsraten in Regionen kommen, wo man 1.400, 1.500 Euro netto dann schon haben kann und trotzdem noch im Bezug ist. Mhm. Und das ist gesellschaftlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und darauf muss man sich einstellen, denn, und damit schließe ich auch das Argument, denn es kommen ja dann mehr Menschen auch in die Betreuung der Jobcenter und Sozialämter, wo weiß Gott keine Langeweile vorherrscht. Und dass jetzt Menschen vielleicht mit einem Nettoeinkommen von 1.400 Euro dann noch zusätzlich durch diese Erhöhung der Raten dann reinkommen, das ist wirklich nicht trivial, sondern das ist etwas, das muss man gesellschaftspolitisch sich sehr stark überlegen.
Und man muss sich eben auch überlegen, ob man dann eine Debatte riskieren will, die heißt, es gibt immer mehr Armut in Deutschland, es gibt immer mehr Bedürftige und wir werden unserer Armut nicht mehr Herr. Und das ist ja auch eine Verteilungsdebatte, die dahinter steckt. Die ist auch nicht einfach zu führen und die ist vor allem dann nicht einfach zu führen, wenn man sich in einem polarisierten politischen Feld bewegt.
Frau Robinson, was halten Sie von dem Vorschlag?
Ich fand den Ansatz, gerade das Steuerrecht auch noch mal stärker mit in den Blick zu nehmen, ganz, ganz, ganz wichtig, weil das ist ja zum Beispiel eine Sozialbehörde, die momentan überhaupt noch nicht so richtig mit im Blick ist, nämlich die Finanzämter, weil wir auch da Sozialrecht haben, im materiellen Sinne. Nämlich
wir haben
der
viele
Gestalt,
nicht so als Sozialbehörde im Blick.
Genau, aber der Gestalt, dass ja auch heute unser Steuersystem mit seiner Progressivität immer schon wieder sagt, wir gucken ganz genau drauf, wer auch welche Bedarfe hat und wie viel, wo der Staat auch zugreift. Und da frage ich mich dann schon, wo werden eigentlich Höchststeuersätze schon angelegt? Also als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem System bin ich auf einmal schon Großverdiener. Und auf der anderen Seite, gerade wenn wir sagen, wir wollen Innovation und auch Kleinstselbstständigkeit in unserem Land fördern, was, glaube ich, im digitalen Zeitalter was ganz, ganz Wichtiges ist. Und da auch steuerrechtlich die große Frage des sozialen Für- und Miteinanders nochmal aufzumachen, fände ich ganz spannend, weil ich finde es immer schade, auch gerade im Kontext von Menschen, die vielleicht ja so klassisch eher im unteren Lohnsegment auch unterwegs sind, da sind so viele tolle Innovationen, so viele tolle Ideen. Und wenn wir dann aber mal gleich steuerrechtlich sofort zupacken, wenn die sich in die Selbstständigkeit trauen und wir sie dann völlig überfordern mit einem bürokratischen Selbstversicherungs- und Steuersystem, glaube ich, auch dieses System des sozialen Für- und Miteinanders muss mit in die große Vision rein, ja, wenn wir gesellschaftliche Transformationen ernst meinen.
Da merken wir auch, wie verschränkt die Systeme sind. Allein zu den Steuern könnten wir eine eigene Sendung machen. Ich will noch mal, Herr Rock, eingehen auf dieses mehr Zeit für Menschen von Menschen. Also wenn ich nicht mehr so viel bearbeiten muss, auch dank der Digitalisierung, eben nicht mehr die dicken Leitsordner vor mir habe im Jobcenter oder im Sozialamt, Berechnungen nicht 80 Mal angestellt werden, sondern nur einmal, habe ich mehr Zeit für die Menschen. Könnte aber natürlich auch einladen, dann bei politischen Entscheidungen zu sagen, naja, super, wir müssen auch irgendwo sparen, dann können wir ja die Stellen auch abbauen, ne?
Und ich glaube, das muss der Politik bewusst sein und wenn nicht, dann zumindest bewusst werden, dass wir die Einsparung von Geld nur dann hinbekommen, wenn wir Menschen langfristig in möglichst gute Arbeitsverhältnisse vermitteln. Und das bedeutet, dass wir sehr gut beraten sind, gerade unter Einsparungsgesichtspunkten dafür zu sorgen, dass die Menschen möglichst optimal beraten werden und dabei unterstützt werden, dass alles, was bei der Arbeitsaufnahme ein vermeidbarer Hinderungsgrund ist, dann wirklich aus dem Weg geräumt wird. Wir haben immer noch viele Fälle unfreiwilliger Teilzeitarbeit, weil die Kinderbetreuung nicht passt. Wir haben die Probleme, dass Menschen nicht wissen, wie die Eltern gepflegt werden können und auch deshalb zum Teil im Bezug sind, wenn da das Pflegegeld nicht reicht. Und wir haben viele Fälle, wo abgebrochene Schulausbildungen oder Berufsabschlüsse dabei sind, die nachgeholt werden müssen. Und das braucht Zeit in der Beratung. Aber das ist der Punkt, wo wir zu großen Einsparungen kommen. Durch viele andere Maßnahmen kann man am Existenzminimum wirklich nichts mehr sparen.
Aber ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, nicht? Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in den Verwaltungen tatsächlich an dem Stuhl sitzen oder den Betroffenen gegenüber sitzen und mit denen zusammen nach Wegen suchen, im Verhältnis zu denen, die im Moment Akten bearbeiten und verwalten. Bei der Bundesagentur für Arbeit, die hat mehr als 100.000 Beschäftigte, da ist nur ein Bruchteil derer, die da arbeiten, in der Vermittlung tätig. Und wenn das gelingt, dass man eben durch diese Sozialstaatsreform diejenigen Stellen weniger haben kann oder abbauen kann, die eben nicht direkt im Kontakt mit den Menschen sind, das wäre ja schon ein riesengroßer Erfolg. Diejenigen, die wirklich in der Vermittlung sind, in der Betreuung und eben im Gespräch mit den Betroffenen, das sind ja die wenigsten.
Ja, da würde ich gerne nochmal aufsatteln, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was gerade gesagt wird, weil wir müssen dahin kommen. Und damit wir auch dahin kommen, dürfen wir, glaube ich, solche Sorgen und Ängste, wie sie ja gerade auf dem Tisch liegen, gar nicht erst Raum greifen lassen. Hier wird wieder deutlich, wir brauchen eine klare Vision und auch deutliche Transformationsziele, damit wir die Menschen in den Verwaltungen dann auch befähigen, genau diese rechtskreisübergreifende Beratung auch zu leisten. Und das geht
ist ja
schon
ein wichtiger
los.
Punkt.
Geht ja schon los in der Profession der SozialarbeiterInnen, die ja hochkompetent sind, die Sorgen und Nöte der Menschen zu erfassen, aber gerade im Kontext rechtskreisübergreifender Beratung ja auch noch einiges nachzuholen haben. Und wir haben ja inzwischen auch schon gelernt, dass wir gerade auch die Kompetenz zur Kooperation und zum Miteinander stärken müssen, weil das wissen wir aus der Beratung von Menschen mit Behinderung, dass wir diese eierlegende Wollmilchsau, die durch alle Sozialsysteme beraten kann und Kompetenz mit Blick auf alle möglichen Teilhabeeinschränkungen haben kann, die gibt es menschlich gar nicht. Das heißt, die Kompetenz, die wir entwickeln müssen, ist eine Moderationsfähigkeit, verschiedene Fachkräfte auch an einem Tisch bei komplexen Fällen in einem Fallmanagement zusammenzubringen.
Lassen Sie uns mal auf das Digitalportal tatsächlich eingehen. Ein wesentlicher Punkt, es wird für viele Menschen einfacher. Gleichzeitig muss es ja aber auch immer noch analoge Möglichkeiten geben. Barrierefreiheit, oder Herr Rock?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht in illusionäre Vorstellungen darüber kommen kann, was an der Stelle möglich ist. Wir haben viele Menschen, die haben zum Teil Sprachprobleme, die haben Verständnisprobleme. Wir haben um die 10% der Bevölkerung, die funktionale Analphabeten sind. Und wenn man zu stark auf reine Digitalisierungsprozesse umstellt, dann birgt das gerade für diese Gruppen immer Risiken. Die müssen wir aber genau erreichen, um diese positiven Visionen, die wir eben auch gemeinsam besprochen haben, zur Wirkung zu bringen. Und deshalb ist es ganz wichtig, da analoge Pfade dann immer mitzudenken. Aber natürlich bietet die KI auch eine Menge von Chancen, um Sachen stärker zu vermitteln, um gerade diese Menschen auch zu erreichen. Man muss das eben alles zusammenbringen. Und das ist eine Aufgabe von sozialer Arbeit.
Könnte so ein System auch Vorbild sein für andere Verwaltungssysteme, Frau Weidenfeld? Wenn es hier klappt, dann kann es überall klappen, weil die ganze Verwaltung soll ja digitalisiert.
Ich kann mich erinnern, dass wir das schon mal dachten. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch, es gibt zwei Dinge, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die aber sehr, sehr wichtig sind. Einmal braucht man eine vernünftige, funktionierende und einfache Software für alles. Unabhängig davon, ob die Betroffenen dann am Ende die nutzen oder ob eben der Berater sie nutzt, der im Amt solche Formulare dann oder solche Interfaces ausfüllt für die Betroffenen. Beim letzten Versuch, das zu machen, das war die elektronische Gesundheitskarte, da hat es, glaube ich, 20 Jahre gedauert, bis man ein Modell gefunden hat, was ansatzweise was ein bisschen funktioniert hat. In der Arbeitsverwaltung war das ein irrsinniger Flop. Das hat nicht funktioniert. Die Frage, kann man sozusagen seine Arbeitsidentität auf einer Chipkarte mitbringen und die ist sofort auslesbar und wieder einlesbar. Das heißt, eine Software zu finden, die all das vereint, was wir im Moment besprochen haben, ist bisher jedenfalls nicht gelungen. Möglicherweise gelingt es jetzt. Jetzt sind sich ja alle einig und wollen unbedingt, dass das ein großer Erfolg wird. Das Zweite, das werden wir nicht loswerden. Das ist die Tatsache, dass das Sozialrecht ja nicht nur durch Gesetzgebung formuliert wird, sondern auch durch Richter. Gerade im Bereich der Grundsicherung, des Bürgergeldes, des Wohngeldes ist eben auch durch die Prozesskostenhilfe, also wenn ich betroffen bin und das Gefühl habe, ich werde nicht gerecht behandelt, dann habe ich eben die Möglichkeit, ohne eigene Kosten zu Gericht zu gehen und meine Sache zu vertreten. Das ist gut und richtig, aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir unendlich viel Richterrecht in diesem System haben, das genauso wie die eigentliche Gesetzgebung darüber entscheidet, was kann pauschal verhandelt werden, was muss immer im Einzelfall gesehen werden.
Frau Robinson, wollen Sie sich dazu äußern als Juristin und auch sonst Expertin?
Sehr gerne auf beiden Ebenen. Also vielleicht, ich starte mal mit dem Richterrecht, ja, weil das sehe ich auch tatsächlich, da haben wir ja ganz viel Einzelfallgerechtigkeit nochmal ergänzend ins System bekommen, teilweise auch auf einer Ebene, die gar nicht gesellschaftlich getragen wird. Das macht es ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Insofern glaube ich auch hier wieder der Grundgedanke einer Qualitätssicherung im Gesamtrechtssystem. Also wir Juristen, wir gucken ja immer drauf, dass wir möglichst perfekt die Normen auslegen und sind da sehr kreativ. Aber hier wirklich auch mehr mit Management-Gesichtspunkten ranzugehen, wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen. Das heißt auch wirklich mal drauf zu achten, wo haben wir denn die ganzen Klagen und Rechtsprechungen? Und wenn ich da vertieft reingucke, haben wir ganz viel einfach immer wieder bei der Unklarheit von Regelungen, bei der Falschanwendung von Regelungen, häufig auch die Untätigkeit von Behörden, dass sie einfach denken, bin ich gar nicht zuständig, mache ich nichts, handle ich nicht. Und wenn wir auch da ein Controlling mit draufsetzen würden, was sagt, hey, wenn ich an der Stelle immer wieder Klagen habe, muss ich ja vielleicht mal die Rechtsnormen vereinfachen, vereinheitlichen und dafür sorgen, dass sie verständlicher wird. Also auch hier Management-Gesichtspunkte in das Zusammenspiel der Rechtsetzung zwischen Parlament und Richtern reinzubringen. Das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, damit es auch real einfacher wird, handhabbarer wird. Und das ist ja das, was wir momentan auch verstehen, dass wir eigentlich keine Einzelfallgerechtigkeit mehr haben, sondern nur noch Gerechtigkeit im Einzelfall, weil niemand mehr das System versteht.
Ich glaube, wie man solche Widerspruchsverfahren und Klageverfahren wirksam einschränken kann, das ist, indem man tatsächlich versucht, das besser zu erklären. Das erlebe ich in unserer täglichen Praxis in der freien Wohlfahrtspflege, dass die Menschen ein Ungerechtigkeitsgefühl haben und häufig auch einfach solche Sachen wie Belege, Fristen und so nicht verstanden worden sind. Und wenn man sich Zeit nimmt und Dinge mit ihnen bespricht, dann haben die überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass sie einen Grund haben, in Widerspruch zu gehen oder in Klage zu gehen. Das ist ja häufig der Hilferuf, der sagt, ich kann das nicht mehr verstehen, ich werde damit nicht fertig, schau doch bitte jemand nochmal drauf. Hm. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und damit können wir schon vor den Klageverfahren die Zahl der Widersprüche ganz erheblich reduzieren, damit auch die Zahl der Klagen. Und wir sehen ja auch bei den Widersprüchen und Klagen, dass wir für Rechtsverhältnisse relativ hohe Erfolgsquoten haben, die dahinter stehen. Das heißt, da merkt man auch, da ist auch häufig etwas nicht richtig entschieden worden, weil die Kolleginnen und Kollegen auf den Ämtern auch von der Komplexität und Vielfalt der ganzen Vorgänge häufig überfordert sind. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Zur Digitalisierung, Frau Robinson, Stichwort Datenschutz. Bei sozialen Daten wird er besonders ernst genommen, ja auch aus Gründen. Eher hilfreich oder eher Hürde?
Na, ich glaube, auch da müssen wir uns mal drauf besinnen, woher kommt das Ganze denn? Das haben wir ja mal entwickelt, als wir die ersten Computer entwickelt haben. Und das Ding heißt ja eigentlich gar nicht Datenschutz, sondern Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Das heißt, es geht ja vor allen Dingen darum, dass ich weiß, was mit meinen Daten passiert und dass ich die Herrin meiner Daten bleibe. Das wieder ins Zentrum rücken. Und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir beide Stränge offen lassen. Wir brauchen den digitalen Zugang, aber auch den nicht digitalen. Wir stehen uns meistens eher im Weg damit, dass wir schon jetzt nicht mehr verstehbares System dann digital in Stein meißeln. Dadurch wird es nicht besser. Und das muss uns, glaube ich, klar werden, dass eine digitale Transformation nicht nur was mit Technik zu tun hat. Wir müssen Schnittstellen zu Verbindungsstellen machen. Und das eben auch in diesem Sozialgesetzbuch. Und mit Blick auf die einzukaufende Software, ich bin wirklich ein Riesenfan davon, dass wir den 91C geändert bekommen. Nicht, weil ich unbedingt möchte, dass der Staat jetzt alles digitalisiert, einheitliche Systeme schafft, weil ich glaube, da haben wir viel mehr Innovation und Tatkraft auf dem Markt. Aber wir brauchen eine Plattform, die in der Lage ist, wirklich hochkompetent auch diesen Markt aufzugreifen.
Ja, Frau Robinson, wir müssen ganz kurz auf den berühmten 91c eingehen in Paragraphen. Es würde, um das alles zusammenzulegen, eine Grundgesetzänderung nötig werden. Das braucht natürlich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, Bundesrat. Können Sie noch mal erläutern, was es damit genau auf sich hat?
Also die braucht es nicht zwingend. Wir können es auch kooperativ jetzt schon im 91c gestalten. Also wir sagen grundsätzlich bei uns in unserem Grundgesetz, dass wir aus demokratischen Gesichtspunkten Mischverwaltungen eigentlich nicht zulassen wollen, weil wir möchten immer ganz genau wissen, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass etwas passiert oder nicht passiert. Und in dem Moment, wo wir etwas gemeinsam machen, und das ist ja unser Dilemma im Föderalismus, dass wir hier auch gerade im Sozialgesetz, wir schaffen Inhalte und Ziele auf Bundesebene und die Umsetzung dann auf Landesebene, wobei eigentlich das Ganze dann nochmal kommunal weiter ausdifferenziert wird über 500 bis 10.000 Systeme, dass wir hier eine Entkopplung haben, auch mit Blick auf Digitalisierung, die nicht mehr handhabbar ist. So, das können wir lösen. Wir haben eine föderale Modernisierungsagenda. Wir sind uns eigentlich alle einig. Wir könnten es auch im jetzt existierenden 91c durch Kooperation gut hinbekommen. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir viel zu viele AkteurInnen im System haben, die sich auch rechtfertigen müssen, dass sie in diesem System existieren. Und wir haben es immer wieder erlebt, dass wir tolle Programme entdeckt haben und die dann aber nicht nutzen durften, weil ja auch andere Abteilungen noch mal klar machen mussten, nee, Moment, wir entwickeln jetzt selber was, wir schreiben selber was aus und dann sitzen wir doch wieder mit Microsoft da. Aber wir brauchen hier Verbindlichkeit, weil wir haben, glaube ich, zu viele Fürsten und Fürstinnen im System.
Frau Weidenfeld, wir wollen mal auf die politische Ebene kommen. Jetzt haben wir hier einen ersten Schritt, von dem eigentlich auch alle Beteiligten erstmal einigermaßen begeistert sind oder sagen, okay, das ist richtig und wichtig, das ist ein erster Schritt, da müssen wir jetzt weiterarbeiten. Das könnte man ja jetzt auch mal als Erfolg des Staates, der Demokratie, des Rechtsstaates verkaufen oder auch vermitteln an die Bürgerinnen und Bürger. Jetzt muss das natürlich auch noch politisch umgesetzt werden und gleichzeitig führen wir Diskussionen über Faulzeit, Lifestyle, Teilzeit und wer leistet genug und wer nicht. Wie kann das zusammengehen? Kann man sowas dann überhaupt durchbringen?
Ja, das ist die große Sorge, nicht? Dass wir jetzt eben diese Sozialstaatsreform als die Reform nehmen, die wir brauchen, um den Arbeitsmarkt, um als Standort in Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das ist sie natürlich nicht. Das ist das, was wir bisher diskutiert haben. Ein Verfahren, wie man Arbeitsvermittlung, wie man Sozialpolitik, wie man Grundsicherung besser, effizienter und auch angemessener für die Betroffenen wie auch für die Steuerzahler managen kann. Alle anderen Themen kommen dahinter und das haben wir ja, das erleben wir ja im Moment, diese große Debatte über, wie viele Arbeitsstunden brauchen wir, damit wir die Sozialversicherungssysteme, die ja nicht von dieser Sozialstaatsreform gemeint sind, damit wir die Sozialversicherungssysteme stabilisieren können. Wie viel Zumutungen werden auf uns zukommen? Und meine große Sorge ist eben tatsächlich, dass jetzt die Sozialstaatsreform so viel politische Energie frisst und eben auch so als großes Erfolgsprojekt ausgeflaggt wird, dass der Rest hinten überfällt. Das darf nicht passieren. Die Sozialstaatsreform ist eine große Sache, aber sie ist praktisch nur eins von 4 Beinen, die wir brauchen, nämlich Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, die reformiert werden müssen. Und da ist die große Frage, ob die Koalition die Energie, den Willen und vor allem auch die Konsensfähigkeit dafür noch aufbringt.
Herr Rock, was meinen Sie? Man könnte ja auch sagen, dieser erste Schritt, wenn dann da tatsächlich was umgesetzt würde, auch wenn das nur an die Strukturen geht und nicht an die Leistungen an sich, vermittelt ja auch erstmal, Mensch, da funktioniert wieder was im Staat und könnte möglicherweise auch, tja, vielleicht was an dem Vertrauensverlust ändern, Politikverdrossenheit wieder herholen. Das ist total naiv, so zu denken. Was meinen Sie, Herr Rock?
Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig, so zu denken. Und Sie haben gerade das Wort Vertrauen genutzt und ich glaube, das ist elementar. Wenn wir Entbürokratisierung ernst meinen, dann geht das nur, indem wir Misstrauen zum Teil gegenüber den eigenen Unternehmen, gegenüber den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, indem wir dieses Misstrauen abschaffen und oder zumindest sehr stark reduzieren und sagen, ich glaube euch erstmal, haltet weiter Belege und Ähnliches vor, wenn ich mal nachfrage. Und ansonsten setze ich da aber erstmal ein grundsätzliches Vertrauen rein. Nur, das ist das Gegenteil von dem, was wir in den vergangenen Monaten in der Debatte erlebt haben. Da wurde in hohem Maße das Grundsicherungssystem als etwas beschrieben, wo Vertrauen missbraucht wird, wo es ein Missbrauch von Leistungen gibt. Und das hat die Debatte so sehr von den eigentlich notwendigen Prioritäten weggeführt, dass das insgesamt schädlich war. Deshalb glaube ich, wir müssen viel stärker für Vertrauen sorgen und wir müssen mit positiven Bildern arbeiten. Ich verstehe bis heute nicht, warum Politik nicht sehr viel stärker darauf hinweist. Wir haben eine Situation jetzt gerade noch, wo wir einen Höchststand an Erwerbstätigkeit in Deutschland haben und wir haben wahnsinnig viel auch geschafft und erfolgreich gestaltet und das in den Vordergrund stellt. Auch die Potenziale davon, mehr Menschen aus der Grundsicherung komplett raus in gute Arbeit zu bringen. Darum muss es doch gehen. Stattdessen wird sehr häufig mit negativen Bildern gearbeitet. Und das finde ich schädlich. Wir müssen eigentlich viel positiver daran gehen.
Frau Weidenfeld, was meinen Sie denn, müsste jetzt als nächstes, nachdem es diese Vorschläge gibt, der nächste Schritt sein?
Was ich für wirklich wichtig halte, sind die inhaltlichen Vorschläge, die da gemacht werden, neben den Verwaltungsvorschlägen. Ich glaube, dass bei den Zuverdienstgrenzen tatsächlich was passieren muss. Das muss nicht unbedingt so sein, wie das da vorgeschlagen wird. Aber das wäre, finde ich, einer der großen Punkte, wo man auch jetzt schon in eine Experimentierphase gehen könnte, um mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir das verändern. Und was sind dann die Anforderungen, die sich auf eine Steuerreform richten? Das fände ich am interessantesten, auch am anspruchsvollsten natürlich und vermutlich für den Arbeitsmarkt am wirksamsten.
Okay, also arbeiten muss sich tatsächlich wieder lohnen. Frau Robinson, Sie haben viel von Transformation und so besprochen, aber es wäre jetzt der nächste konkrete Schritt, den man gehen müsste?
Mir wäre es auch wichtig, dass wir in Reallabore kommen, dass wir jetzt tatsächlich ins Erproben kommen, vielleicht auch mal mit Blick auf Modelle wie irische Bürgerinnenräte überlegen, wie schaffen wir es auch, positive Bilder in Visionen zu erarbeiten. Und ich möchte es sehr ungern reduzieren auf eine Sozialverwaltungsreform. Ja. Weil, wie gesagt, unter dem Qualitätssicherungsgedanken müssen wir, glaube ich, aufhören, dass wir immer Gesetzgebung und Verwaltung trennen an dieser Stelle, weil die Gesetzgebung praktisch die Rahmenbedingungen schafft, die wir dann umzusetzen haben in den Verwaltungen. Mhm. Und wenn wir das immer so getrennt denken, dann wird es auf lange Sicht nicht gut werden. Und aber auch die Gerechtigkeitsfrage, die ja jetzt zunehmend in den Raum kommt, parallel aufzugreifen und da uns alle auch zu disziplinieren, dass wir diese Diskussionen getrennt halten, weil wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen. Wir brauchen alles, aber wir dürfen uns um Himmels Willen jetzt bei der Sozialstaatsreform, die mehr auf die Entbürokratisierung und die Digitalisierung fokussiert, nicht ausbremsen über die Gerechtigkeitsdebatte und wir brauchen trotzdem beides.
Herr Rock, was muss als nächstes passieren?
Wir müssen schnell in die Umsetzung kommen, da bin ich ganz dabei. Und dazu, weil das wirklich Schwierige jetzt eben erst beginnt nach der Vorlage dieses Berichts, dazu gehört, dass man viel mehr erklärt und Menschen mitnimmt, dass es nicht zu einem solchen Gegeneinander in der politischen Diskussion dann kommt. Und das ist bisher noch viel zu wenig gemacht worden. Die Kommission bestand aus guten Gründen vielleicht aus Verwaltungsexperten. Aber aus meiner Sicht hat man da schon zu stark ausgeblendet, dass die Menschen, die tagtäglich mit dem Sozialstaat zu tun haben, dass die häufig nicht mitgedacht werden. Und ich würde ja auch keinen kommunalen Verkehrsplan für eine Gemeinde aufstellen, ohne mit den Busfahrern und Taxifahrern gesprochen zu haben. Und genau solche Akteure muss man jetzt ins Boot holen, die tagtäglich den Sozialstaat am Laufen halten, damit wir diese Reform schnell umgesetzt kriegen und die Gerechtigkeitsfragen möglichst gering halten.
Kampf dem Behördendschungel. Ist der Sozialstaat reformierbar, hieß das Forum heute. Ich danke meinen Gästen Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, die Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld war dabei und Katja Robinson, Professorin an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Mein Name ist Eva Röder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.